Auch ich gratuliere dir, dass du es geschafft hast.
Du hast nicht nur
gehört, dass in der Nacht die Zeit eine Stunde vorgestellt wird. Nein, du bist auch morgen um 2 Uhr aufgestanden und hast vorgestellt. Auf 3 Uhr, jetzt bist du hier. Du hast es auch getan. Und wenn jemand etwas tut, dann ist er ein Täter, dann ist er eine Täterin. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Wir gehen ja Ostern entgegen und bekanntlich ist eine Woche vor Ostern ist der Palmsonntag. Wir werden heute aber nicht über den Palmsonntag reden. Wir haben heute auch kein einfaches Thema, das man so als ganz einfach versteht wie jedes Kind. Heute gibt es keinen Kinderbrei zur Speise, heute gibt es richtig etwas zum Beißen. So ein richtiges Kotelett. Wer ist dabei? Das Thema ist Hören und Tun. Die Predigt heißt nicht Tatort. Wir bleiben aber beim Täter. Täter des Wortes. Das ist der Titel der Predigt und der Predigttext kommt aus dem Neuen Testament, aus dem Jakobusbrief. Und zwar hauptsächlich 1. Kapitel 22 bis 25, dann auch noch etwas aus dem 2. Kapitel. Wir sind ja eigentlich immer noch in der Predigtserie vom Nehemia. Wisst ihr das noch? Der hat ein großes Werk geleitet. Unser Thema Hören und Tun. Nehemia hat auch gehört. Einerseits hat er von den Männern gehört, die ihm vom Zustand Jerusalems erzählt haben. Es heißt dann, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und er hat auch von Gott gehört, denn wir lesen auch, ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Herr, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Also Nehemia ist nicht beim Hören geblieben. Er hat gehandelt, er hat getan, er wurde zum Täter und zwar hat er in diesen 52 Tagen, unglaublich wenig, hat er die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Nehemia hat also gehört, er wurde zum Täter, er hat getan und Gott hat sein Tun gesegnet. Was ist das Ziel der Predigt heute? Was will ich denn mit euch anfangen? Was will ich euch vermitteln? Das ist noch ein guter Ansatz, oder? Wohin sollen wir eigentlich, das war eine rhetorische Frage, danke schön. Wohin sollen wir eigentlich driften? Ich möchte euch begeistern, damit du Täter wirst. Ich möchte euch begeistern, damit du Täter des Wortes wirst. Und der Ablauf so grob, ich erzähle etwas kurz zum Jakobusbrief. Dann habe ich hier zwei Fragen aufgelistet. Wer will schon Betrüger sein? Und die zweite Frage, wer will in seinem Tun glücklich sein? Und ich weiß schon jetzt, welche Frage ich dir besser gefällt. Der Jakobusbrief. Ein paar Informationen zu dem. Der Brief selber enthält keinen Hinweis, wer der Verfasser ist. Die kirchliche Überlieferung hat sich dann aber mal geeinigt und war dann überzeugt, dass Jakobus, der leibliche Bruder oder Halbbruder von Jesus, hat diesen Brief geschrieben. Die die Bibel ein bisschen besser kennen, die wissen, dass Jesus 4 Brüder hatte. Der Jakobus war der älteste, dann aber Josef, Simon, Judas und mindestens 2 Schwestern. Denn die Schwestern werden in der Mehrzahl genannt. Mehr hört man nicht. Unser Jakobus, der den Brief geschrieben hat, der hat zuerst nicht an Jesus geglaubt. In Markus heißt es, dass seine Angehörigen ihn halten wollen. Und sie sagten, er ist von Sinnen. Das sagten seine eigenen Angehörigen. Und in Johannes lesen wir auch, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und der Wandel von Jakobus kam dann nach Ostern, als Jesus ihm selber erschienen ist. Das können wir nachlesen, 1. Korinther 15. Und später hat dann dieser Jakobus eine führende Rolle in der Urgemeinde von Jerusalem eingenommen. Verhältnismäßig wurde der Brief lange nicht als kanonisch anerkannt. Das heißt, er hatte Schwierigkeiten, in diese Sammlung der neutestamentlichen Briefe aufgenommen zu werden. Der Brief hat keinen durchgehenden Gedankengang wie andere Briefe. Er fängt komisch an. Er hat kein Ende. Und auch unser Freund, der Luther, der war gar kein Freund des Jakobusbriefes. Es heißt, er hat so ein paar Sachen, glaube ich, genannt. Der Stil hat ihm nicht gefallen. Die Struktur hat ihm nicht gefallen. Es ist alles so planlos. Er habe tatsächlich überlegt, den Jakobusbrief aus dem Kanon zu streichen. Dann hat er überlegt, ja, möglichst weit hinten, noch knapp vor die Offenbarung, vielleicht schafft er es. Er hatte seine liebe Mühe mit diesem Brief. Und die Aussagen von diesem Jakobusbrief scheinen im eklatanten Unterschied zur Rechtfertigungslehre, wie sie Paulus geschrieben hat. Denn Luther hat ja entdeckt, das war ja seine große Erkenntnis, nur durch Glauben, nicht durch Werke. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Und jetzt kommt dieser Jakobus und da ist das Zentrum Werke. Darum hatte Luther ein paar Probleme. Wir lesen einmal den ersten Vers aus diesem Abschnitt, Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Das Hören darf nicht nur eine Sache der Ohren sein, nicht nur eine Sache unseres Denkens oder unseres Gefühls. Das Wort bringt beides, Verheißung und Weisung. Es bringt Zuspruch und Anspruch. Gott will uns zum Tun bewegen. Und unser Tun ist dann die Antwort auf Gottes Tun. Gott will nicht nur an uns, sondern er will auch durch uns wirken. Der Mensch, der Gottes Wort nur in seinem Denken oder in seinem Gefühl hineinlassen will, der hat nicht recht begriffen und bleibt im Endeffekt ungehorsam. Es genügt nicht, nur immer unter das Wort zu kommen. Es ist nötig, dem Wort auch zu gehorchen. Wer will schon ein Betrüger sein? Die Frage ist einfach zu beantworten. Niemand. Und Jakobus bezeichnet hier jeden, der die Botschaft von Gott hört und nicht danach handelt, als Betrüger. Das ist ein hartes Wort. Einerseits, der nur Hörende betrügt Gott. Er scheint sich für Gott zu interessieren, aber zum Gehorsam lässt er sich nicht bewegen. Auch unter Menschen ist es ja beleidigend, wenn sich einer anscheinend für unser Anliegen interessiert, sich des Langen und Breiten die Sache erklären und ausbreiten lässt und dann weggeht und keinen Finger. So, und das ist der zweite Punkt, betrügt einer auch seine Mitmenschen. Denn durch sein in die Kirche gehen, das kennen wir, durch sein Teilnehmen an Gottesdiensten und Bibelstunden weckt er in seiner Umgebung, in seinen Bekanntschaften, weckt er die Erwartung, hier werde einer als Christ handeln. Nachher sehen sie sich dann enttäuscht. Und hier Nicht zuletzt, und davon redet Jakobus hier, betrügt sich auf diese Weise der Mensch sich selbst. Er beruhigt sich und meint, wenn er nur unersättlich sei im Hören des Wortes und viel Bibel lese, dann sei alles in Ordnung. Der Mensch betrügt sich hier selber. Aber Jesus sagt, das Hören und Wissen tut es noch nicht. Wir lesen immer im Matthäus, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an das Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Einleitend, jeder, der diese Worte hört und nicht tut. Auch das Reden genügt nicht, oder tut's noch nicht. Gleich im Matthäus-Evangelium lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel hineinkommen. Es geht also um das Tun. Und bei diesem Tun geht es nicht nur um das, was wir anderen tun, sondern es geht auch um das Tun, was zu unserer eigenen Veränderung, zu unserem eigenen Werden gehört, dieses Tun. Das zeigen die nächsten paar Verse. Will sie lesen, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Andere Bibelübersetzungen sagen, wie er ausgesehen hat, wie er aussieht. Jetzt, jemand betrachtet sich im Spiegel, geht weg, und weiß nicht mehr, wie er aussieht. Das klingt irgendwie speziell. Ja? Als damals Sandra und ich uns getroffen haben, vor mehr als 20 Jahren, gab es so einen Moment, da hat sie mir noch einmal gesagt, sie wusste nicht mehr, wie ich aussah. Damals gab es kein Smartphone, es gab keine Facebook, es gab auch kein Instagram. Wir haben Liebesbriefe noch per Fax geschickt, dass es schneller geht. Aber es war einfach so, sie hat einfach dann plötzlich nicht mehr gewusst, wie ich aussehe. Dass man vielleicht jemand anderen nicht mehr so vor Augen hat, kann man noch verstehen, aber kein gesunder Mensch wird sein eigenes Gesicht vergessen. So geht es einem, wenn er nur Hörer des Wortes ist, sagt dieses Bibel. Ich will das erklären. Wenn wir eine Bibel haben, zwischen diesen zwei Buchdeckeln, wird uns einerseits die Diagnose und die Therapie von Gott nach der Katastrophe der Sünde gezeigt. Und zwar für den Einzelmenschen wie auch die Menschheit als Ganzes. Wenn also jemand in die Bibel reinschaut und das Wort Gottes betrachtet, dann sieht er zuerst mal eine göttliche Diagnose. Er sieht sich selbst einmal in ganzer Klarheit und Wahrheit, sozusagen wie in einem Spiegel. Der Spiegel schmeichelt nicht, er lügt nicht, er zeigt Fehler, er zeigt schwarze Flecken. Ich war kürzlich beim Arzt, so zum jährlichen Check. Über 50 soll man das machen. Da hat mir der Arzt gesagt, dass ich kein Leichtgewicht bin. Er hat mir auch nicht gesagt, dass ich ein bisschen schwer bin. Er hat mir auch nicht gesagt, dass ich ein bisschen übergewichtig bin. Er sagt mir, dass ich fettleibig bin. Adipositas. Jetzt kann ich entweder etwas machen oder ich kann den Arzt wechseln. Ich habe es mal entschieden, ich mache etwas. Wirklich sieht man etwas, man erkennt etwas. Kennt ihr die Spiegel, wo die zugleich auch noch vergrößern? Diese hässlichen Dinge. In den Hotels sieht man das auch ab und zu. Da kann man sich vielleicht besser schminken, aber man sieht auch jeden Pickel, man sieht auch jedes Haar, das dort ist, wo es nicht hingehört. Und so ist der natürliche Mensch, wenn er diesen Spiegel sieht, liebt den Spiegel nicht. Und hier ist jetzt gemeint das Wort Gottes. Der natürliche Mensch liebt das Wort Gottes nicht, weil dort sieht er zu viel, wo er in einem schlechten Licht dasteht. Er möchte möglichst rasch weggehen und vergessen, um zu bleiben, wie er war. So wie eine Hausfrau im Spiegel festgestellt hat, dass sie sich beim Anheizen des Schmines irgendwie mit den rußigen Händen den Kopf ein bisschen angeschmiert hat. Und wenn sie dann sich nicht Zeit nimmt, sich sogleich zu reinigen, geht sie weg und vergisst, was bei ihr nicht in Ordnung war. Und geht dann so einkaufen. Das zum Demonstrieren. So ist es, wenn man im Spiegel des Wortes einen Fehler an sich entdeckt hat und nicht gleich die Konsequenzen zieht, etwas tut. Wer will in seinem Tun glücklich sein? Ich lese hier aus Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Der Mensch sieht aber, wenn er in Gottes Wort hineinblickt, nicht nur sich selbst, sondern er sieht auch quasi ein Fenster. Man erblickt hier Gott und sein Wesen. Und das ist die göttliche Therapie für uns. Wie die Sonne im Frühling wunderbar alles verwandelt und alles sprießt und alles schön wird und alles zum Leben erwacht. So verwandelt uns das Licht von Gott, so verwandelt uns Jesus, so verwandelt er uns als Mensch. Das heißt, es ist nötig, dass wir seine Strahlen fassen, erfassen und ihn wirken lassen. Also hören, hineinschauen, vertiefen, nicht weglaufen, nicht vergessen, sondern tun. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Ist das nicht eine herrliche Nachricht? Aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Gott hat gute Gedanken über dich, über dich und mich. Er will dich verändern. Er will dich zurüsten. Er will dich heiligen. Er will mich ausrüsten. Er will mich heilen. Er will dich hegen. Er will dich pflegen. Er will dich knuddeln. So stellt sich der Vater vor in der Bibel. Jesus will, dass du ihn immer besser kennenlernst. Er will, dass sein Licht immer mehr in dir zum Scheinen kommt. Der Heilige Geist will mit dir zusammenarbeiten. Er will, dass du nahe bei ihm bist. Er will, dass du seine Stimme hörst und nicht vergisst. Du sollst und ich soll zum Täter des Wortes werden. Jeder, der nun diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mein Zusatz, den ich unbedingt sagen wollte, ich habe vorher gesagt, vom auf Sand bauen. Und hier lese ich dann im Matthäus Evangelium das Gegenteil. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Zwei Extreme, Sand und Felsen. Und der Platzregen fiel auch dort herab, und die Ströme kamen, auch in diesem Beispiel, und die Winde wehten, auch in diesem Beispiel, und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nichts, denn es war auf dem Felsen gegründet. Das ist der Unterschied, nur Hörer sein oder auch Täter sein. Du sollst dich glücklich preisen, du wirst gesegnet sein mit allem, was du tust. Amen. Das Tun bezieht sich einmal auf sich selbst und dann bezieht sich das Tun aber auch nach außen gegenüber anderen. Ein paar Verse weiter im zweiten Kapitel sagt dann Jakobus: Kennt ihr, liebe deine Menschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Und dann kommt dieser Abschnitt, der dem Luther Bauchschmerzen und schlaflose Nächte bewegt oder beschieden hat. Und zwar in Kapitel 2, die Verse 14 bis 25. Der Abschnitt beginnt so, und ich zitiere da nun die Luther-Übersetzung. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Und dann geht es heftig weiter. Es heißt in Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und nicht nur der Luther hatte Bauchschmerzen, die Kirche hat Bauchschmerzen mit diesem Text. Und uns geht es heute vielleicht auch so. Wie kann man das verstehen? Heute gibt es Lexikons, heute gibt es Kommentare, heute gibt es Internet, heute kann man sich schlau machen, ich habe mich schlau gemacht, ich habe eine Antwort. Wir versetzen uns mal in Luther. Er hat erkannt, dass der Glaube rettet. Und diese Übersetzung im Römer 3,28 hat er so übersetzt: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben. Das war seine große Erkenntnis. Und wir sagen alle Amen, das stimmt. Wir haben es erlebt, dass wir aus diesem Gesetzesdenken mehr und mehr rauskommen in ein Freiheitsdenken, wo wir sehen, Gott nimmt den Menschen an. Ich muss nicht was von Pontius zu Pilatus gehen, alles Mögliche tun. Gott nimmt den Menschen an. Eine herrliche Botschaft ist das. Und dann trifft er auf diesen unmöglichen Jakobusbrief, den er nicht einfach so rauswerfen konnte. Er musste seine Haut übersetzen. Und in 2,24 übersetzt er dann das: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. So, jetzt haben wir den Salat. Das Dilemma. Und da zeigt sich einmal mehr, dass man nicht einfach so Verse rausnehmen kann, einzeln aus der Bibel und dann eine Lehre draus machen. Aber wie kann man es zusammenbringen? Ich meine, ich habe eine Lösung zu diesem Dilemma gefunden und natürlich will ich das nicht für mich behalten. Was ist mit Werke gemeint? Wir, Werke. Was ist mit diesen Werken gemeint? Es ist nicht gemeint Gesetzeswerke, von denen Paulus sagt, dass sie den Menschen nicht rechtfertigen. Also diese Werke, die hier der Jakobus nennt, sind nicht die Gesetzeswerke, wie sie der Paulus genannt hat. Gesetzeswerke, das wäre so, und ihr kennt die allermeisten das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gesetzeswerke wäre so, wie wenn der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn dem Heimkehrenden durch den Türspalt einen Zettel gereicht hätte mit den Vorbedingungen für seine Wiederaufnahme im Vaterhaus. Zuerst wieder ein anständiger Mensch werden, wieder einen guten Namen erwerben, wieder ein Vermögen sammeln, dann kann es kommen. Das wäre diese Gesetzeslehre. Und so wäre es nie zustande gekommen, dass der Sohn zurück in das Vaterhaus gekommen wäre. Hier beim Jakobus aber ist die Rede von den Glaubenswerken. Von den Werken, die aus dem Glauben kommen. Und der Anschein eines Gegensatzes zwischen diesen zwei Jungs, zwischen dem Jakobus und dem Paulus, ist nicht zuletzt dadurch entstanden, dass Jakobus eben hier Werke gesagt hat, wo oftmals im Neuen Testament Früchte gemeint ist. Wieder im Bild vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was der Angenommene, der Begnadigte nun tut, ist nicht Voraussetzung und Vorbedingung seiner Heimkehr, sondern die Folge und Frucht seiner Wiederannahme. Was er tut, tut er aus Liebe und aus Dankbarkeit. Und das sind zwei Paar Schuhe. Und das ist möglich, weil er jetzt eben mit dem Vater lebt und weil er die Atmosphäre des Vaterhauses genießen kann. Der Sohn wäre nicht wahrhaft heimgekehrt, wenn er nun nicht auch mit dem Vater als Sohn im Hause arbeiten würde. Seht ihr den Unterschied? Das heißt, eine Sache ist mal heim zum Vater kommen, angenommen werden, ohne Werke, ohne Gesetzeswerke. Und das andere ist nachher aus dieser Stellung des Angenommenseins, des Begnadigtseins, kommt dann die Tat aus. Ihr kennt die Beispiele, wo es heißt auch, wir haben Talente bekommen und einer hat sein Talent vergraben und nicht genutzt. Und das ist nicht gut angekommen. Das geht in diese Richtung. Ihr kennt, dass ein guter Baum Früchte bringt. Und dass einer, der keine Frucht bringt, abgehauen wird. Das geht in diese Richtung. Zum Glauben gehört es, dass der Baum Früchte bringt. Und zu den Früchten gehört es, dass man sie sehen kann. Sie sind überhaupt die einzige Weise, wie der Glaube sichtbar wird. Und das ist das Thema. Dass aus der Angenommensein wir Werke tun, die dann auch sichtbar sind. Glaube und Werke lassen sich nicht trennen. So wenig wie Wurzel und Frucht. Das können wir nachvollziehen. Ich meine, die Wurzel hat ja keine Frucht. Wie willst du Frucht haben ohne Wurzel? Wie willst du Werke haben ohne Glauben? Das ist unser Freund, der Jakobusbrief. Und hier kommt dann meine Freude und auch meine Begeisterung, dass wir angenommen sind. Dreckig wie wir waren, vielleicht auch bei den Schweinen wieder verloren, so. Gott hat uns angenommen und will uns verändern und setzt uns ein als Mitarbeiter. Einen besseren Chef kriegst du nie. Und wir sind alles Mitarbeiter. Und umso mehr kommt dann die Frage, was kann ich tun? Was kann ich jetzt tun? An mir selber oder irgendwie, was kann denn sichtbar werden, sei es in der Gemeinde, in der Welt, was Werke sind, die aus meinem Glauben rauskommen? Nicht, dass wir in einen Aktivismus wegdriften, sondern dass wir getragen von der Wurzel, gestärkt von der Wurzel, dann diese Begeisterung leben können, etwas zu tun für unsere Gott. Und das ist auch das, was Gott erwartet. Nicht zuletzt darum will er uns zurüsten, setzt uns als Mitarbeiter ein und er will auch Früchte sehen. Das sagt hier der Paulus, der Jakobus. Ich will das zusammenfassen. Wenn es im Römer darum geht, wie es denn dazu kommt, dass der Sünder von Gott angenommen wird, spricht Paulus hier nicht durch Gesetzeswerke, sondern allein durch das vertrauensvolle Annehmen der Güte des Vaters. Und der Jakobus dagegen hat dann eine andere Sicht auf diese Thematik. Und er sagt, auf das Annehmen der Güte des Vaters muss folgen, und zwar aus dem sich angenommen nehmen lassen, durch seine Güte sollen dann die Werke und die Taten. Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein mit allem, was er tut.
Und ich erinnere mich an den Vers, der hat meine Frau mich eine Zeit lang verfolgt, richtig verfolgt, auf allen Ecken und Enden. Matthäus 6, 32, trachte zuerst nach dem Heil. Gut, ich will euch ermutigen, dass wir die Gnade sehen können, dass wir uns die Zeit nehmen, mit dem Wort Gottes auch zu hantieren, auch im Gespräch zu bleiben. Einer hat mal gesagt, ich kann noch nicht den ganzen Tag beten, ist auch nicht die Idee. Aber im Zwiegespräch mit Gott sein kann man. Und ich habe so ein cooles Erlebnis kürzlich gehabt. Und das wisst ihr, das kennt ihr. Wenn ihr so mal das Gefühl habt, Gott hat mich jetzt gebraucht, das ist ein gutes Gefühl. Kennt das? Wenn ihr so merkt, oh, jetzt hat etwas funktioniert, jetzt hat etwas hat gegriffen, etwas hat angeklungen. Ich kann zwar nichts machen, ich weiß nicht, was Gott macht, aber ich war Teil davon. Letzte Woche war ich in Bern, im Heimweg, und dann habe ich unten in der Bahnhofhalle gestanden, Treffpunkt. Und da habe ich so viele Menschen gesehen, Hunderte, und ich habe gesagt, alle Menschen, alle wunderbare Geschöpfe Gottes. Hey, die haben vielleicht die Freude, die ich habe, nicht mehr. Soll ich jemand ansprechen? Wen könnte ich denn ansprechen? Vielleicht gibt es jemanden, vielleicht kenne ich ja jemanden. So, in Gedanken. Und kurz darauf höre ich jemand hinter mir etwas sagen von einer Flasche Wein. Eine Flasche Wein,
klingt gut. Und schon war ich im Gespräch.
Und dann hat sich so ergeben, dass die Person, waren dann drei Frauen, zwei Bernerinnen, eine Walliserin, die hat mich irgendwie gekannt. Dann war es langsam spannend, warum es halt. Sind zurückgefahren und von Bern bis Krieg kann man viel reden. Kann man viel reden. Dieses Gefühl. Ich habe es nicht gesucht. Es hat sich ergeben. Ich konnte einfach Zeuge sein. Ich konnte einfach Wegweiser sein. Ich konnte hinweisen auf den Gott, der dich und sie auch. Ein herrliches Gefühl. Wir sind Mitarbeiter. Niemand steht anders an dem Ort, an dem Punkt, wo du das kannst. Nur du. Du bist einmal. Das kann ich nicht. Du kannst auch nicht meinen Job machen. Wir müssen nicht vergleichen, wie ich das mache, wie du das machst. Wir sagen immer, du musst deine Melodie finden. Was ist denn dein Herz? Was hat denn Gott für dich bereit gemacht? Was hat er denn Talente in dich reingelegt? Dass wir da hungrig werden, dass wir da einen Durst bekommen, einfach Teil zu sein in diesem Dienst, in dieser Mitarbeiter. Amen und hilf noch. Ich will dir danken, Vater. Ich will dir danken, Jesus. Dir, Heiliger Geist. Irgendwie hast du es geschafft, mich anzusprechen. Irgendwie hast du es geschafft, deinen Scheinwerfer auf mich zu werfen. Irgendwie bin ich an diesem Punkt dann nicht weggelaufen, sondern ich habe ausgehalten. Ich habe hineingeschaut und erkannt, dass deine Güte groß ist. Dass deine Barmherzigkeit groß ist. Danke, dass du das Licht angestellt hast, damit sichtbar wird, nur aus Gnade bin ich gerettet. Und viele von uns können genau gleich solche Momente erzählen. Und diese Nähe, diese herrliche Vergebung, diese Barmherzigkeit, diese Güte, dieses fantastische Vaterherz plötzlich persönlich wurde und uns geholfen hat. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns genau gleich hilfst, dass jetzt nicht fertig ist, dass du uns nicht willst sein lassen, wie wir sind, sondern du willst uns verändern. Du willst immer wieder uns ansprechen, du willst uns führen. Du willst uns leiten, du willst uns raten. Du hast so gute Gedanken über uns. Und ich freue mich, dass wir das einander auch zusprechen können. Dass wir auch fremden Menschen das zusprechen können, dass du gute Gedanken hast über uns Menschen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du die Quelle in uns mehr und mehr empfachst. Dass dieses Feuer für dein Reich, für deine Sachen, für deine Anliegen, dass das zum Brennen kommt und Auswirkungen hat hier in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in Oberwallis, dass Früchte gesehen werden in einem ganz neuen Maß. Wir wollen auch bekennen, wir können es nicht. Aber du freust dich, wenn du uns ausrüsten, zurüsten kannst. Du freust dich, wenn wir Mitarbeiter sind und uns an dich hängen. Will dir Ehre geben, Jesus. Und dir danken, dass du der Lebendige bist, der unser Leben verändert und der auch das Wort Gottes zur Speise machen kann, dass es lebendig ist und auch Frucht bringt. Amen.